Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, ich weiß nicht, welche Kriterien Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Tag legen, wenn es darum geht zu beurteilen, wann ist ein Podcast gut, wann ist er schlecht, wann war er vielleicht so in der Mitte oder wann war er gar fürchterlich langweilig. Für mich als Host ist es relativ simpel zu definieren. Podcast ist immer dann gut gelungen, wenn ich ihn kaum schneiden muss. Wenn ich keine Längen habe, wo ich denke, oh, da habe ich zu viel gelabert, da hat der Gast zu viel gelabert, das muss ich kürzen oder die ganze Dramaturgie durch Schnitte umbauen muss, um das Ganze möglichst spannend zu gestalten. Wenn das alles aus einem Guss einfach so veröffentlicht werden kann, dann ist es meistens ein guter Podcast, weil das Tempo und die Dramaturgie stimmte. Und genauso einen, glaube ich, haben wir aufgenommen mit Erik Potzowait, dem Gründer und Co-CEO von Scalable Capital, einem deutschen Unicorn in der Fintech-Szene, gestartet in der Robo-Advisor-Branche, mittlerweile fast schon bekannter für den Pivot, den man gemacht hat, nämlich als Neo-Broker Scalable Capital. Und ich würde einfach vorschlagen, bilden Sie sich selbst eine Meinung. Wenn Sie es anders sehen, schreiben Sie es uns gerne. Threema, E-Mail, in den Shownotes sind die Kontaktmöglichkeiten. Freuen uns immer über Feedback und steigen ein. Hallo, Herr Potzowait. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Guten Tag, Herr Kelchner.
Ich habe den Satz ja jetzt schon zum zweiten Mal gesprochen, weil tatsächlich ein zurückkehrender Gast. Wir haben vor 3 Jahren schon mal einen Podcast aufgenommen. Eine Ehre, die nicht allzu vielen Menschen bis jetzt zuteil geworden ist.
Ja, vielen Dank. Und das waren ja da sprechen wir heute drüber, 3 sehr bewegte Jahre.
Da bleiben wir gleich mal beim Thema. Was war denn die größte Überraschung in diesen 3 Jahren seit unserer letzten Aufnahme, die Sie nicht auf dem Zettel hatten, was eine Marktentwicklung oder eine operative Entwicklung angeht? Was war die größte Überraschung?
Ach, die größte Überraschung. Mittlerweile ist man dann so ein bisschen abgehärteter, dass einen immer weniger überrascht. Aber ich meine, die größte Überraschung ist eigentlich tatsächlich immer noch das Marktverhalten oder diese Marktresilienz. Ne? Ich meine, wir haben ja damals, wenn ich mich recht entsinne, das war ja wirklich in den Hoch-Corona-Zeiten, wenn man da mal so ein bisschen rauszoomt, also hätte Ihnen vorher jemand diese Insider-Informationen in Anführungsstrichen gegeben, da kommt eine weltweite Pandemie und die wird dazu führen, dass wir mehr oder minder alle über 1-2 Jahre zu Hause eingeschlossen sind, alle touristischen Betriebe, Restaurants, das muss alles schließen, die Leute dürfen nicht ins Büro. Was hätten Sie erwartet, was das mit der Wirtschaft und vor allem mit den Börsen macht? Ja? Und dann das tatsächliche Bild dagegen sozusagen zu legen, dass es gab zwar einen rasanten, scharfen Einbruch, aber der war nach 4 Wochen ja eigentlich da vorbei und seitdem erklimmen die Börsen immer weitere Höhen. Ja, jetzt will ich sozusagen nicht zu lange über das Thema reden, aber das ist mal ein so sinnbildlich, also selbst wenn ich diese Information vorab gehabt hätte, die Entwicklung des Marktes dann korrekt davon abzuleiten oder vorherzusagen, wäre trotzdem fast unmöglich gewesen. Also ja, hochinteressant. Das ist immer wieder das Interessante an den Märkten.
Also sprich, dass wir jetzt über ein Rekordhoch im DAX reden und die Trading-Aktivitäten nicht nur so eine kurze Blase waren, weil die Leute zu Hause saßen, sondern sich das verstetigt hat, das kommt so überraschend.
Ja, also das eine war ja Kunde und jetzt ist es teilweise auch wieder überraschend, weil wenn Sie überlegen, der eigentliche Grund für die Rallye, die wir seit wann ging es denn wieder los? Seit November, Dezember wieder losging oder sozusagen im letzten Jahr wieder einsetzte. Der eigentliche Grund waren ja, dass der Markt wieder eine rückläufige oder Zinsabsenkung erwartet hat. Und dieser ganze Urgrund ist ja rausgeschoben worden. Wir warten sozusagen immer noch auf die Zinsschritte, die Kommentare, die man hört, zumindest jetzt aus Amerika und unter Umständen auch aus Europa, schieben das immer weiter nach hinten. Das heißt sozusagen, dieser neue Liquiditätsschub, der ist erstmal wieder vertagt und nichtsdestotrotz steigen die Börsen und nicht nur, dass sie steigen, sondern sie steigen ja zu fast ausbleibender Volatilität. Also Volatilität gibt es einfach fast gar nicht mehr am Markt. Es gibt auch gar keine Wochen mehr derzeit, die irgendwie eine negative Marktrendite vorweisen, über den breiten Markt gesehen. Und das, obwohl der ursprüngliche Grund weg ist, beziehungsweise er wurde eigentlich ja ersetzt durch neue, ja, Hoffnungen, Ideen oder Fantasien im künstlichen Intelligenzbereich. Aber ja, das ist, finde ich, aktuell eigentlich die interessante Entwicklung, die es zu beobachten
gibt. Wie hat sich das Trading-Verhalten verändert? Bleiben wir ruhig mal bei so einem Dreijahreszeitraum, wie wir ihn hatten seit unserem letzten Gespräch.
Also was sich verändert hat, ist die Trading-Aktivität auf Einzelkunden, Einzelportfolio-Ebene ist nach wie vor deutlich geringer, als sie das vor 3 Jahren war. Also diese Spitzen, die man in 2020 und 2021 gesehen hat, die sind bei Weitem, da bleiben wir bei Weitem immer noch drunter. Ja, und bei Weitem bedeutet richtig 30%, 40%, 50%. Was sich immer weiter verstärkt hat, ist das generelle Interesse der Kundinnen und Kunden an der Geldanlage, insbesondere der jüngeren Kunden. Und im Finanzbereich gelten ja junge Kunden eigentlich so die bis 35 oder bis 40-Jährigen. Die sind immer noch jung. Ja, sie lachen, weil sie...
ich bin nicht mehr in der Kategorie, aber es hört sich trotzdem gut an.
Wissen Sie, was das Alter eines durchschnittlichen Private Banking Kunden in Deutschland ist? Wenn Sie mit einer größeren Privatbank sprechen, was ist denn das Durchschnittsalter der Kunden?
Gut, dann tippe ich jetzt 62.
73.
Oh, lag ich gar nicht so schlecht, oder?
63, das sind schon die jungen Erben dieser Generation. also von daher ist das immer noch die Jungkundschaft. Und dieses Interesse, den private Altersvorsorge zu betreiben, sich mit dem Kapitalmarkt zu beschäftigen, Aktien- und ETF-Sparpläne aufzusetzen, das ist ungebremst. Das erleben wir jetzt eigentlich so stark wie in absoluten Zahlen, so stark wie noch nie zuvor. Das Einzelhandels-Trade-Volumen ist runtergegangen. Jetzt im Q1, insbesondere im Februar und März, sehen wir es etwas wiederkommen, aber sehr gebündelt. Es ist schon sehr starke Bündelung, nicht über die gesamte sozusagen Palette des Aktienmarktes, sondern sehr stark in den bekannten Magnificent Seven Tech-Werten oder natürlich insbesondere jetzt in Amerika der KI-Chip-Hersteller. Oder ja, dänische Abnehmspritzenhersteller, das ist das, da bündelt sich etwas.
Sind Sie privat auch ein disziplinierter, guter Anleger? Ich habe gelesen, Sie haben mal mit der Telekom früher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Sind Sie auch so ein richtiger ETF-Sparplan, Kosten runter, diszipliniert, Sparer?
Ja, ich mache beides. Also ich habe ein ETF-Depot, wo ich einfach reinspare. Ich habe auch bei uns natürlich ein Vermögensverwaltungsdepot, was ich einfach nicht anfasse. Langfristig entwickelt sich das am besten. Und dazu mache ich aus persönlichem Interesse, man kann es auch vielleicht Spielerei nennen, auch immer Einzelaktiengeschichten. Ja,
okay.
Aber der größte Teil des liquiden Geldes, der liegt relativ langweilig eigentlich in einem breit gestreuten Aktien- und ETF-Depot, was ich nicht oft anfasse. Darüber hinaus fasse ich Einzeltitel an, weil es dann auch immer dazu führt, dass man sich mit den einzelnen Firmen etwas genauer beschäftigt. Das finde ich immer ganz interessant.
Mache ich privat, ehrlich gesagt, auch ganz gerne, außerhalb des Bankenbereichs, wo ich mich selbst restricted fühle. Aber trotzdem die Frage, sind Sie denn ein guter Privatanleger mit Einzelaktien als Ex-Goldman Sachs-Banker, Gründer und Vorstand von einem Unicorn oder sind Sie eher marktunterdurchschnittlich mit Ihren Einzeltiteln?
Müsste ich eigentlich mal genau analysieren. Ich bin sozusagen, wenn ich abweiche von meiner Buy-and-Hold-Strategie, dann ist das schon, dann gehe ich da bewusst auch schon hohe Risiken ein oder auch konzentrierter in einzelne Investments. Da sind mir ein paar sehr gute Sachen gelungen, aber auch teilweise katastrophale Investments. Also das schlechteste Investments, was ich je gemacht habe, ist, da habe ich mich hinreißen lassen, einen SPAC gekauft. Das war der sogenannte Reinvent-Spec, weil der Sponsor dahinter ist eine ganz bekannte Person, nämlich der Reid Hoffman von der LinkedIn-Gründer. Und da dachte ich, Mann, der wird doch Ahnung haben und da ein top privates Tech-Unternehmen sich sozusagen dann an die Börse bringen und das Ding hat 98% an Wert. Es ist ausgelöscht, 98% an Wert verloren und genau.
Kein Stop-Loss gesetzt, ja.
Nee, also
genau das nicht gemacht, was man Kleinanlegern rät, ja.
Wenn ich den Reid irgendwann mal treffen sollte, werde ich ihm das nochmal unter die Nase reiben, aber war meine eigene Schuld. Specs gehören einfach. Das ist kein gutes Instrument.
Gut. Ich würde gerne noch mal einen Bogen schlagen, auch zu den Entwicklungen, die wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben, seit unserem letzten Gespräch zum Thema Funding-Stimmung für Fintechs. Ich habe noch mal reingehört in das, was wir besprochen hatten. Das war ganz knapp nach einer Runde für Scalable Capital. Da wurden 2 Bockbier getrunken, hatten wir damals drüber gesprochen. Die Stimmung hat sich doch gegenüber Frühjahr 2021 doch komplett gedreht. Das ist jetzt schon Common Sense. Mich würde mal interessieren, gibt's denn da aus Ihrer Sicht schon wieder Anzeichen für eine gewisse Tauschstimmung? Gehen die Funding-Märkte für Fintechs wieder auf oder ist das jetzt das New Normal, die Situation, in der wir sind, dass sich da einfach, obwohl ja jetzt auch Zinsen wieder sinken, einfach nicht Kapitalmärkte rekordhoch zu rekordhoch ein, einfach nicht mehr so richtig was tut im Moment?
Muss ich ein bisschen differenzierter drauf eingehen. Also im sogenannten Early-Stage-Bereich, also wer jetzt gerade eine Firma gründet, und die erste Finanzierung oder die ersten 1, 2, 3 Finanzierungen, die bekommen ja dann immer so Namen. Ganz am Anfang heißt es Seed und dann heißt es A- und B-Runde. Da ist es etwas abgekühlt, aber da kriegt man immer noch Geld. Die am meisten wurden in Mitleidenschaft gezogen, diese ganz großen Finanzierungen, also 50 Millionen, 100 Millionen oder mehr, die sogenannten Growth Investments. Das lag in 2022 und auch, würde ich sagen, fast bis Mitte 23 eigentlich komplett auf Eis. Also fast schon weltweit ist es ein totales Novum gewesen, wenn da überhaupt weltweit irgendeine Runde stattgefunden hat. Das kam ganz vereinzelt vor. Wohingegen sie in den Jahren 2020 und 21 und zuvor jede Woche oder fast jeden Tag so eine Wachstumsfinanzierung hatten. Da wird das Bild jetzt wieder etwas besser. Also in Deutschland beispielsweise hat ja Weltsparen und Raisin Geld aufgenommen. Wir haben Geld aufgenommen in gleicher Höhe. Und dort haben sie eigentlich aktuell wieder bessere Karten, wenn sie zu den Firmen zählen. Das ist bei uns glücklicherweise der Fall, die ja so ein bisschen als gesetzt gelten. Ja, gesetzt, dass die sind auf jeden Fall in Zukunft dabei, den Markt weiter umzukrempeln. Und müssen diesen sogenannten, Entschuldigung, dass ich immer so ins Englische oder Englische springe, aber diesen Product-Market-Fit, also passt das Angebot, gibt es da wirklich eine echte Nachfrage nach der Dienstleistung? Und diese Größeren, die profitieren da eher von, die werden noch finanziert, aber jeder, der noch nicht dieses Level, diese kritische Masse erreicht hat, kriegt gar kein Geld. Also da konsolidiert der Markt sich schon sehr stark. Also meine Kurzantwort auf Ihre Frage ist, es ist besser als in den 2 Jahren zuvor, aber deutlich schwieriger und profitieren tun aktuell dann eher die stärkeren Fintechs. Es ist bei weitem nicht mehr so, dass wir sind ja aus einer Welt gekommen, wo wirklich jeder Geld gekriegt hat. Also jeder. Ich war auf einem Event, da waren andere Private Equity Gesellschaften und Venture Capital Investoren und die hatten gesagt, naja, sie hatten in den Jahren 20 und 21 und auch 22 hatten sie gar keine Abschreibung im Portfolio, was etwas sehr Untypisches ist. Weil typischerweise, also so eine Daumenregel ist, die Hälfte der Unternehmen schafft es nicht. Und dann von denen, die da sind, da ist ein ganz kleiner Teil, der auch eigentlich nur ein kleiner Teil, der wirklich einen Erfolg hat. Und die anderen eiern mehr oder minder vor sich hin. Und die sagten, wir hatten gar keine Abschreibung. Jedes Team hat Geld gekriegt und konnte irgendwie das Geschäft noch weiter betreiben. Und das hat sich jetzt gedreht. Und ist eigentlich, muss man sagen, sie sagten the new normal, es ist das alte Normal, weil so muss es normalerweise sein. Geld muss etwas kosten, es muss einen Wert haben und man muss genau hinschauen, welche Businesskonzepte, welche Assetklassen sind sinnvoll und welche nicht. Und von daher bin ich, ja, wenn man einen kleinen Schritt rausnimmt, ist es jetzt eigentlich eine viel gesündere Welt, als es damals war.
Hatten Sie denn da mal ein Störgefühl gehabt, dass Sie gedacht haben, wow, das geht hier nicht lange gut, wie hier jeder zugeschüttet wird, genau so zu dieser Zeit? Vielleicht auch unternehmensstrategisch zu sagen, also jetzt mal zu tanken, könnte eine ganz gute Idee sein, ehe das mal komplett dreht?
Ja, man hatte schon ein Störgefühl. Also man hat natürlich auch mitprofitiert, ne, weil man konnte ja selber gutes Geld auch aufnehmen. Wir haben es nie ganz wild getrieben, sozusagen, auch auf der Geldausgabeseite, sondern immer und noch geschaut sozusagen, pass auf, wenn wir Personal aufbauen oder Marketingmaßnahmen machen, das muss sich alles rechnen. Also was gebe ich für einen Kunden aus? Was habe ich für ein Potenzial, mit dem Kunden in Zukunft zu verdienen? Und was passiert mit uns und unserem Geschäft, wenn das Funding versiegt? Ja, wie stehen wir dann da? Das hatten wir immer im Auge. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben mich ja gefragt, ob ich ein Störgefühl hatte. Na doch, ich hatte ein Störgefühl. Es hat schon an alte Entwicklungen, an alte Blasenbildungen, die man zuvor gesehen hatte, wurde man erinnert. Insbesondere in diesem Bereich, sage ich mal, der neuen Anlageklasse im Kryptobereich, war das ja wirklich wahnwitzig. Ja, wahnwitzig. Also da will ich gar nicht in die Grunddiskussion gehen, hält man Krypto für sinnvoll oder nicht oder Blockchain-Technologie, sondern diese Auswüchse. Ne? Also dass sie, ich kann mich erinnern, dass ich so anekdotenhaft mit Kunden gesprochen habe, die gesagt haben, ach, na ja, ich finde das schon gut, was ihr da macht, aber ihr kommt da immer mit eurem Aktiendepot oder mit dem ETF-Depot um die Ecke, wo ich dann, was weiß ich, im Mittel 7-8% pro Jahr vielleicht erwarten kann. Und ich habe hier einen Staking-Angebot ohne Risiko. Ja, also sie verleihen sozusagen oder geben ja ihre Krypto-Assets her, ein Staking-Angebot und kriegt 20% sicher. Das war ja damals der Marketing-Pitch von Luna und Terra. Und wenn sie gegen sowas natürlich andiskutieren müssen, dann schlägt man schon die Hände über den Kopf zusammen und sagt, Leute, 20% sicher in einer Null-Zins-Welt, das wird sich ganz böse rechnen. Und hat sich auch gerecht.
Ja, spannend. Wir sollten jetzt nicht allzu viel in der Vergangenheit rumrühren. Wir wollen ja auch mehr über die Zukunft sprechen. Aber bleiben wir mal eben hier und jetzt. Was mich überrascht hat über die letzten 3 Jahre ist, dass nicht mehr M&A seitens Banken in ihren Geschäftsbereichen aufgetaucht ist, mal die Idee von M&A oder tatsächliche Transaktionen. Und auch, dass die Banken gar keine Anstalten gemacht haben, in die Geschäftsbereiche von Unternehmen wie ihrem Scalable Capital richtig vorzudringen. Also da hätte ich jetzt auch gedacht, so gut, wie es den Banken im Moment geht, wie ihnen das Geld buchstäblich aus den Ohren rausquillt durch die Zinswende, dass sie da M&A aktiver werden und vielleicht auch mal wieder etwas mutiger, was die eine oder andere Ausgründung oder das Aussetzen eines Schnellboots, wie es so schön heißt, vielleicht auch mal einen Neobroker an den Start bringen. Passiert ja alles gar nicht. Überrascht Sie das?
Eigentlich überrascht es mich nicht. Ne? Warum? Natürlich geht es den Banken jetzt gerade gut. Man hatte mal wieder Rekordergebnisse oder seit langem nicht mehr gesehene Ergebnisse. Aber die Banker wissen natürlich, dass das eine ganz besondere Situation jetzt war. Ne? Wir sind aus einem, also ohne alles wieder sozusagen aufzukehren, aber wir sind aus einem Negativzinsumfeld auf einmal in den schnellsten Zinsanstieg gegangen, den wir in unserer Lebenszeit bisher erlebt hatten. Das war der schnellste Zinsanstieg, glaube ich, der letzten 60 Jahre. Und dass sich da mit einer ganz, ganz alten Kamelle, nämlich einfach mit Einlagen, hervorragendes Geschäft machen lässt. Es gibt ja Banken, richtig große Banken in Europa oder in Amerika, die haben auf einmal 500 Basispunkte mit diesem Einlagengeschäft von Privatinvestoren verdient. Ja, das ist 5% pro Jahr, das gibt es fast gar nicht. Das gibt kaum ein Hedgefund-Produkt wirft sowas ab im Vertrieb für die Banken. Also sagenhaft, aber das ist eine einmalige Sache gewesen, beziehungsweise es kommt immer mal wieder vor, aber diese Höhen lassen sich nicht so lange in die Zukunft fortschreiben und das wissen auch die Banker. Und zum Teil musste man ja auch was aufholen. Man muss nämlich sagen, ja, jetzt haben sie da sehr gutes Geld verdient. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Bankenlandschaft die letzten 10 Jahre natürlich auch draufgezahlt hat, ne? Weil Negativzinsen ließen sich bei vielen Kunden dann doch nicht durchsetzen oder man wollte es ihnen nicht antun und da hat man draufgezahlt und dann ist es sozusagen jetzt in Anführungsstrichen teilweise eine Wiedergutmachung. Und deswegen ist man sozusagen, sieht diese Stärke nach außen in zahlenmäßig natürlich gut aus, aber man muss es ein bisschen relativieren, wie ich es gerade gemacht habe. Und die andere Sache ist, ich glaube schon, dass es strategische Sachen in Erwägung gezogen werden, aber ich glaube, die großen Banken sind so ein bisschen auch geheilt, denn einfach mit dem Kauf einer Software, eines Fintechs, der Kauf ist dann vielleicht noch schnell getan, wenn man das Taschengeld dafür übrig hat, aber die wirkliche Integration, wie passt zu meiner Strategie, wie ziehe ich jetzt meine Kunden da wirklich rüber, das ist nochmal ein ganz anderes Brett und da ist man, glaube ich, vorsichtiger geworden, als man es vielleicht manchmal in der Vergangenheit war.
Gefühlt lassen die Banken ja die Scalables, Trade Republics dieser Welt und N26s in Ruhe. Aber große Änderung ist, dass auch Scalable Capital Ecken betreten hat, die eigentlich klassisch im Retail Banking zu finden sind. Also ganz banal Einlagengeschäft zu betreiben, Zinsen zu zahlen, Einlagen generieren zu wollen. Aber wir müssen gleich noch mal ganz kurz über das Thema Karte reden, die von einem Wettbewerber gebracht worden ist. Ist es jetzt sozusagen die Strategie, dass auch Scalable Capital nach und nach möglicherweise den Bereich betritt, der früher Banken vorbehalten war und man vielleicht so ein richtiger Vollanbieter werden will an Finanzdienstleistern?
Also ja und nein. Ich meine, vielleicht eine kleine sozusagen technische Einschränkung, aber Ihre Zuhörerschaft ist ja aus dem Metier. Wir selber bieten zwar Zinsen an, aber das machen wir ja, wir sind keine Bank, sondern das machen wir immer mit unserem Partner zusammen. Also die Baader Bank, ja. Mhm. Nur Banken können Zinsen zahlen und nur Banken können Einlagen annehmen, Zinsen zahlen und Kredite ermöglichen. Und wir bieten das zwar an, aber in Partnerschaft mit unserer Bank, also die sozusagen die Baader Bank zahlt den Zins und wir entscheiden dann, in welcher Höhe wir das an die Kunden weiterreichen. Aber natürlich haben wir sozusagen, Sie haben natürlich mit der Beobachtung recht, wir betreten neue Bereiche, jetzt nicht nur den Bereich Geldanlage über Kapitalmarktprodukte, sondern auch den ganzen Bereich Sparen sozusagen, den es in der Vergangenheit ja nicht so richtig bei uns gab, weil wir kein klassisches Sparprodukt, wenn man so will, hatten. Und ja, in dieser Konstellation mit der Bank sozusagen, mit der Partnerbank im Rücken, sind wir diesen ganzen Sparbereich angegangen. Und werden das auch noch weiter ausweiten. Sie sehen das, wir haben ja ein paar andere Wettbewerber angesprochen, die das noch ein bisschen breiter fächern. Unsere Strategie ist, wir wollen schon weiter auf den Bereich Investments uns fokussieren, also Investments und Sparen, und haben zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht Pläne, in den Zahlungsbereich oder so einzusteigen, sondern wir wollen schon ganz klar der Ort bleiben, wer ans Investieren und ans Sparen denkt, der soll an Scalable Capital denken. Und wollen da weiter ausbauen, weiter Funktionalitäten in mehr Märkte gehen, aber sozusagen zumindest auf kurzer mittlere Frist wird da jetzt nicht eine Karte oder dergleichen kommen.
Super, ich muss die Frage gar nicht stellen und Sie beantworten sie schon, ja? Ja. Bei Ihnen auch mal mit einer Scalable Capital Karte mit einer kleinen ETF-Incentivierung zu rechnen ist. Das ist anscheinend nicht der Fall. Hat Sie das überrascht, wie gut das eingeschlagen hat? Ich weiß, über Wettbewerber reden ist immer schwierig, aber ich dachte so, Zahlungsverkehr, Karte, eigentlich ein weitaus gesättigter Markt. Jeder hat schon 3-4 Karten in der Wallet, Plastik oder im Handy drin. Und trotzdem scheint das ja sehr gut gelaufen zu sein. Einfach mal der Blick auf den Wettbewerber. Sie dürfen gerne Komplimente verteilen.
Ach so. Naja, überrascht hat es mich nicht, weil, wie gesagt, so wie sie es gemacht haben, haben sie es gut gemacht. Und die Konditionen sozusagen, also überrascht hat es mich nicht. Und bei der Kundschaft dachte ich mir schon, dass das da anschlägt. Ne? Von daher, ja, war es jetzt keine große Überraschung für mich.
In welche Richtung kann man denn bei Scalable denken, was Produkte auf die lange Sicht angeht? Weil gefühlt, wenn man drauf schaut, Einlagengeschäft ist schon in Kooperation mit Banken da, Sparpläne sind da, Einzelaktien, ein Robo gibt's im Haus, der ja eigentlich der Nukleus von Scalable Capital war. Gibt's denn da noch Produkte oder Ideen, Investment-Ideen?
Da werde ich jetzt sozusagen, sonst bin ich ja meinem Freund ganz direkt zu antworten, da bleibe ich aber bewusst vage, weil wir haben bei uns einfach so die, also wir haben so ein paar Maximen einfach, mit was wir nach draußen gehen. Wir gehen immer nur nach draußen mit Produkten, die schon fertig gebaut sind, die man dann sozusagen ab jetzt benutzen kann. Ja, machen ja andere anders. Da werden dann sozusagen schon mehrere Jahre in die Zukunft Produkte angekündigt, die manchmal dann gar nicht kommen. Das machen wir anders. Und ist ja auch ebenfalls, wenn wir über Kunden reden, bei uns hat jeder Kunde, ist ein echter Kunde oder eine echte Kundin, die Geld eingezahlt hat. Also nicht Kunden, die irgendwie nachts mal von der App geträumt haben. gibt's ja im Fintech-Bereich gibt es ja unterschiedliche Reporting-Arten. Ja? Und von daher, genau, handhaben wir das so. Aber ich kann trotzdem vielleicht, obwohl es vage ist, ein bisschen darauf eingehen. Also es gibt in diesem Investmentbereich noch einiges zu tun. Ne? Also Anlageklassen, die wir noch weiter ausbauen können. Und manchmal sind es ganz schnöde Sachen wie Funktionalitäten. Also da ist eine lange Liste an Sachen, wo wir Ideen haben, wo sich die Kunden das aber auch wünschen, was wie gesagt einfach an Funktionalitäten auf der Plattform noch fehlt. Und dann ein anderer großer Bereich, vielleicht für die deutschen Zuhörer jetzt nicht so interessant, aber ist das internationale Geschäft, wo wir auch gut wachsen, aber wo wir natürlich noch sehr klein sind, eine unbekannte Marke sind und wo viele sozusagen lokale Besonderheiten noch nicht geboten werden. Also sie haben, das ist dieser ganze Steuerbereich insbesondere, sie haben, wenn sie im Ausland sind, haben sie verschiedenste Steuermöglichkeiten oder Steuerincentives und Zuschüsse, um am Kapitalmarkt anzulegen. In Deutschland geht es ja bislang nur auf der Versicherungsseite. Ja, wenn man da erfolgreich sein will, dann muss man das mitbauen. Wo ich das jetzt gerade erwähnt habe, kann ich vielleicht, lassen Sie mich da kurz noch drauf eingehen. Es ist aktuell, findet was ganz Interessantes statt. Und zwar, dass im Finanzministerium unter der Führung vom Dr. Tonka soll ja eine verbesserte Möglichkeit der privaten Altersvorsorge eingeführt werden. Mhm. Und zwar aktuell haben sie ja eigentlich nur das Wertpapierdepot und das wird Abgeltungssteuer plus Soli plus Kirchensteuer versteuert. Und die sozusagen zusätzliche Steueranreize, Vergünstigungen oder Zuschüsse sogar, haben sie alleinig auf der Versicherungsseite. Sprich, ja. Riester und Rürup. Und da soll eine Reform stattfinden, dass diese Zuschüsse und diese Begünstigungen und Anreize ebenfalls auf der normalen Wertpapier-Depotseite sozusagen eingeführt werden.
Also sprich, auch wenn ich einen simplen ETF-Depot, ETF-Sparplan führe.
ETF-Aktie, Fonds, je nachdem Vermögensverwaltung, was sie auch wollen, aber halt letztendlich ohne eine Kapitalgarantie und ohne, dass es in einem Versicherungsmantel und Versicherungsvertrag steckt, sondern wirklich ein Wertpapier-Depot ist. Das fehlt meiner Meinung nach. Das ist ein super Vorstoß. Deswegen hoffe ich sehr, dass man das jetzt sozusagen finalisiert und dann natürlich auch durch die Ampelkoalition noch bringen kann. Die Zeit drängt da, die drängt nicht nur für die aktuelle Regierung, sondern die drängt auch, wir brauchen so ein Produkt. Die Versicherungsprodukte, da bin ich nicht so ein Fan von. Die sind zu intransparent und zu teuer. Und ja, es braucht so ein deutsches, in Anführungsstrichen 401k, wie es in Amerika heißt, oder es braucht in Deutschland eine ganz einfache Möglichkeit, auch steuerbegünstigt direkt in Aktien, ETFs und Fonds zu investieren.
Wäre aber der totale Turbo für Ihre Geschäfte, weil der Spruch ist ja, der Steuerspartrieb ist bei vielen Deutschen stärker ausgeprägt als der Sexualtrieb. Und man weiß, wenn sich die Steuergesetzgebung ändert, dann zucken Anleger doch in der Regel und passen ihre Anlagestrategie an, ja?
Ja, richtig. Also den Spruch von Ihnen hatte ich noch gar nicht so gehört. Also die Steuern.
Der ist nicht von mir. Der ist nicht von mir. Der ist schon 20 Jahre alt. Wurde so zur Zeit der Zahnarztdampfer geschlossene Fonds wurde der geprägt. Also ist nicht von mir.
Nee, aber Scherz beiseite. Nee, das wäre ein totaler Turbo. Natürlich für uns, aber generell überhaupt für die anderen Broker oder auch anderen Banken, also für die Bankenseite. Und wie gesagt, soll ja jeder selber aussuchen, was er macht. Ob er lieber ein Versicherungskonstrukt hat mit natürlich auch noch Versicherungskomponenten und Kapitalschutz oder ein Anlageprodukt. Ich persönlich habe ja meine Präferenz geäußert, aber soll sich jeder selber entscheiden. Es muss bloß so eine Waffengleichheit herrschen. Und die herrscht bislang halt nicht, sondern wie ich sagte, die größte Anlageklasse in Deutschland unter Privatinvestoren ist das Nichtstun und die zweitgrößte ist ja Versicherung. Also in Deutschland, in Frankreich investieren ja viel mehr Menschen in Versicherungsprodukte indirekt am Kapitalmarkt als direkt über ein Wertpapierdepot. Und da sollten gleich ein Level Playing Field geschaffen werden, um die Leute dann halt einfach selber das aussuchen zu lassen. Und aber das wäre ein massiver Push. Und würde meiner Meinung nach auch, also wir haben jetzt natürlich ein bisschen rumgescherzt mit dieser Steuersache, aber Sie haben schon vollkommen recht, das wäre ein großer, 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 großer Durchbruch, wo man endlich mal sagt, Mensch, jetzt haben wir nicht nur 15% der Leute, die das machen, sondern mal einen richtigen Satz mehr und vielleicht gehen wir Richtung amerikanische Niveaus, wo jeder zweite Haushalt am Kapitalmarkt anlegt. Das wäre toll und nicht nur, dass es toll wäre, sondern Sie kennen die ganzen Rechnungen, es muss auch sein, weil sonst läuft die Generation, die nicht mehr so stark vertreten ist wie unsere Elterngeneration, die läuft in massivste Probleme im Alter.
Haben Sie denn anderweitig das Gefühl, dass wir mittlerweile so Richtung Decke stoßen könnten, was das Neukunden-Onboarding angeht? Also ich in meiner Naivität denke ja, also Neo-Broker sind jetzt eine Geschichte, die ist jetzt Smartphone-basiert extrem günstig. Seit 5 Jahren läuft das jetzt. Medial ist es total präsent gewesen, Wertpapier-Boom etc. Ich denke manchmal, wer in den letzten 5 Jahren unter 40 noch nicht angefangen hat, vielleicht sich mal einen kleinen ETF-Sparplan reinzulegen oder ein paar Einzelaktien zu kaufen, wird das dann überhaupt noch machen oder ist das Thema jetzt gegessen?
Also in absoluten Zahlen sehen wir das nicht, dass es gegessen ist, sondern da wird es eigentlich stärker. Warum? Weil wir bauen das Produkt natürlich auch weiter aus. Ne? Also ich glaube sogar, dass der Begriff Neo, der wird irgendwann verschwinden. Dann sind es einfach dann ist Scalable oder andere vormalige Neo-Broker ist dann einfach, wie heutzutage ein Broker auszusehen hat. Ja, das hat dann gar nichts mehr mit Neo zu tun oder so, sondern das vergisst, was weiß ich, vielleicht versteige ich mich jetzt mit irgendwelchen Vergleichen, aber wenn alle dann irgendwann elektrisch fahren, dann ist es kein E-Auto mehr, dann ist das einfach ein Auto und fertig. Mhm. Ja. Und in diese Richtung wird es sich entwickeln. Unsere Plattform wird da sozusagen immer breiter. Als wir gestartet sind und als wir damals sprachen, gab es bei uns Handel in Aktien, ETFs, aber ich glaube noch keine Sparpläne, noch keine anderen Produkte, noch nichts dergleichen, kein Zinsangebot. Das heißt, das verbreitert sich. Und man muss dazu natürlich auch sagen, der Markt ist aktuell gut, darf man auch nie vergessen. Wir sind halt in einer wirklich jetzt guten Marktphase. Die Leute sind optimistisch, aber nicht euphorisch, was vernünftig ist. Und ja, aber aktuell lässt sich das nicht abzeichnen, dass das veräppt. Wir bereiten es natürlich aber auch schon vor, dass wir nicht an die Decken stoßen, indem wir in andere Märkte gehen, wie gesagt. Also auch den Blick raus aus Deutschland, um da nicht nur die 84, die wir jetzt sind, 84 Millionen Deutschen oder in Deutschland Lebenden abzudecken, sondern vielleicht ein Markt, der 300 Millionen Menschen und mehr hat.
Jetzt haben wir über etwas geredet, was vielleicht Ihrem Geschäft den Turbo verleihen könnte, wenn es steuerlich gefördert würde, fürs Alter zu sparen, jenseits der bestehenden Modelle, Riester, Rürup etc. Wir müssen aber, glaube ich, noch mal ganz kurz über etwas reden, was vielleicht in Ihre Geschäfte regulatorisch ein klein wenig reinfuschen könnte. Wir hatten da im vergangenen Jahr sehr viel über Payment-for-Order-Flow-Verbot geredet, wo es schon hieß, das eine oder andere Geschäftsmodell dürfte zumindest nicht mehr so mega lukrativ sein wie bis jetzt. Jetzt reden wir aber, ganz fürchterliches Wort, über die EU-Kleinanlegerstrategie. Und da habe ich zumindest journalistisch vernommen, dass doch einige Akteure auf der Zinne sind, so nach dem Motto, das ist nicht unbedingt eine ganz tolle Idee, was da läuft, weil es Geldanlage eher verteuern dürfte. Können Sie uns da mal abholen? Vielleicht für die, die noch nicht so in dem Thema drin stecken.
Genau, also das ist ein relativ großes Papier, aber ich fasse mal auf die wesentlichen Punkte zusammen. Und zwar die Kleinanlegerstrategie oder im Original heißt sie die Retail Investment Strategy. Die hat sehr gute Ziele. Die soll den Markt für ja private oder Kleininvestoren, ist ein bisschen abschätziger Begriff, soll den transparenter machen, Barrieren herabsenken und den Leuten eigentlich sozusagen ermöglichen, in günstige Produkte für die private, also alles, was wir vorher jetzt besprochen haben, einzusteigen. Und die Ziele sind sehr gut. Die Maßnahmen klappen unserer Meinung nach nicht. Und da, wie gesagt, deswegen gibt es da ja auch sehr großen Gegenwind. Insbesondere eine Maßnahme, und zwar eine Einkommensquelle von Brokern ist, dass man Partnerschaften hat, unter anderem mit Asset Managern. Also bei uns zum Beispiel ist das ETF-Geschäft ja das größte Geschäft. 70% unserer Kundengelder sind in ETFs. Deswegen haben wir auch Partnerschaften mit großen ETF-Häusern, weil die haben den Anreiz, dass mehr Leute in ETFs investieren, insbesondere langfristig und Sparpläne und dergleichen. Und wie kriegen sie die großen Asset Manager haben, manchmal haben sie eigene Vertriebe, die großen ausländischen aber nicht. Ja, und die müssen das dann entweder selber sich einen Broker aufbauen. Also ich nenne mal ein Beispiel, Vanguard ist ja eine große Adresse. Das weiß man hierzulande gar nicht so, aber die sind in Amerika ein B2C-Anbieter. Das heißt, da können sie direkt bei Vanguard ein Brokerkonto aufmachen. Den Versuch gab es ja auch hier, aber das kam ein bisschen zu spät.
Abgeblasen.
Das Angebot hat sich nicht durchgesetzt. Und dann ist die Alternative, ich muss das über andere Firmen umsetzen, die es den Leuten, die sozusagen Supermarktregale haben, wenn sie so wollen, und Plattformen, wo ich meine Produkte reintun kann. Und diese Firmen unterstützen das mit Zahlungen, sodass wir überhaupt diese günstigen ETF-Sparpläne anbieten können. Also diese Zahlungen auf sozusagen der regulatorische Begriff ist Zuwendung, die darf man nicht nehmen und als Gewinn verbuchen, sondern die darf man nach den aktuellen Regulierungen, MiFID II, nur annehmen, um die Qualität zu verbessern. Und bei uns ist die offensichtlichste, neben einer App, die gut funktioniert und dergleichen, ist die offensichtlichste Qualitätsverbesserung, dass die Preise halt so niedrig sind. Also diese ETF-Sparpläne haben halt keine Orderkosten. Mhm. Und das geht sozusagen nur über diese Beteiligung der Asset Manager, dem man sagt, naja, ihr habt ja auch was davon. Dann sponsort mal, dass die Leute ja in die Produkte reinkommen. Und diese Zuwendungen, die sind der EU-Kommission und auch Verbraucherschutzverbänden ein Dorn im Auge. Und dass sie ein Dorn im Auge sind, grundsätzlich, kann ich dem was abgewinnen, ne? Weil die kommen eigentlich sozusagen, spielen die eine sehr große Rolle in diesem ganzen Beratungsgeschäft, wo dann diese Grenzen zwischen, ist der Berater eigentlich in meinem Sinne oder verkauft der Produkte, die am teuersten sind, da kann ich das nachvollziehen, was es hat sich jetzt die absurde Situation ergeben, dass die Zuwendung im Beratungsgeschäft für Versicherungen, für Fondsprodukte, die sollte weiter gestattet sein, nur im Execution Only, und das betrifft die Online-Broker, Neo-Broker und normale Online-Broker, nur dort sollten sie nicht mehr angenommen werden. Und das ist wirklich, das leuchtet nicht ein, weil dieser Online-Broker-Bereich, müssen Sie sich vorstellen, das ist der Bereich, der die beste Entwicklung vollzogen hat, im Sinne der Endverbraucher. im Online-Broker-Bereich kaufen die Leute die günstigen Produkte und ETFs und Online-Broker, das geht Hand in Hand, diese Entwicklung. Und dass man diesen Bereich, ja, wo man die beste Entwicklung hatte, wo die günstigsten Produkte gekauft werden, also auf unserer Plattform ist die durchschnittliche Total Expense Ratio über alle Produkte, ETFs und Fonds 0,27 Basispunkte, unter 30 Basispunkte. Mhm. Ja, das ist phänomenal günstig. Und diesen Bereich, den stört man und streut da Sand rein und lässt den alten Bereich eigentlich gewähren, wie eh und je. Das ist fast schon ironisch. Genau, und deswegen stehen da sehr, sehr viele auf. Auch Privatinvestoren stehen auf. Und ja, aktuell, das ist jetzt die neueste Entwicklung der Währungs- und Wirtschaftsausschuss, ECON heißt der. Der Kommission hat zusammen, das Parlament, sorry, hat zusammengesessen und hat diesen partiellen Ban dieser Zuwendung erstmal abgeschmettert. Das heißt nicht, dass das Ding ganz vom Tisch ist, aber zumindest gab es ja jetzt mal sehr starken Gegenwind. Mhm. Und dieser Gegenwind ist in dieser konkreten Sache eine gute Geschichte gewesen.
Wie kann denn sowas passieren, dass man an die Provision dran will, was ich ja, auch wenn ich hier gelegentlich die ein oder anderen Vorsorgeverträge von Freundinnen und Freunden mal durchgucke und dann denke, um Himmels Willen, ja, in 20 Jahren nichts verdient, alles an den Anbieter gegangen, dass man mal ran will an die Provision, dann man ausgerechnet bei den Self-Directors landet, ja, bei den selbstinformierten Anlegern, die es selbst machen und sich da potenziell verteuern könnte.
Ja, wie kam das? Das war ein schlechter Kompromiss. Ja, es war wirklich ein Kompromiss und man wollte eigentlich an die gesamten Zuwendungen ran. Das hat man aber nicht geschafft. Und dann ist halt übrig geblieben, na, irgendwas muss ja verboten werden. Ja, also wir wollen hier, man hat da nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, ja, was man für einen Schaden damit verursacht. Ne? Also keine Ahnung. Also wir sind gegen Hunde, deswegen bin ich auch gegen Seehunde. Das war einfach eine ganz andere Geschichte, ja, in diesem Online-Broker-Bereich, wo es auch diese Interessenskonflikte nicht gibt, weil Sie müssen sich das so vorstellen, kein einziges Produkt auf unserer Plattform wird ja verkauft, sondern jedes wird gekauft. Das ist was ganz anderes, ja. Diese Anlageversicherungsprodukte, das ist anders. Niemand kauft sowas, das wird immer verkauft.
Ja.
Und bei uns werden alle Produkte gekauft. Die Leute bilden sich vor. Wo bilden sie sich vor? Auf anderen Finanzplattformen. Ja, gibt's ja große in Deutschland, Finanztipp, Finanzfluss und Echtgeld.tv. Und da kriegen sie wirklich eine gute, sozusagen Idee, welche Produkte gut, schlecht, teuer, nicht teuer sind. Und das ist der neue Weg, wie sich Leute aufschlauen. Das ist die neue Transparenz. Gar nicht EU-verordnet, sondern das hat der private Markt hingestellt. Ja, manchmal private Personen, ja, die einfach gesagt haben, so, ich publiziere jetzt mal, wie so ein ETF funktioniert und was an dem besser oder schlechter ist als so eine fondsgebundene Lebensversicherung. Und man hat dann gesagt, naja, irgendwas muss verboten werden. Und dann hat man sich auf diesen Minimalkonsens geeignet. Auch ein bisschen, weil man vielleicht dachte, da wird am wenigsten aufgestanden, weil diese ganz viele dieser Kunden sind ja sogenannte Selbstentscheider. Das blieb dann übrig, aber das ist zum Glück jetzt erstmal abgewendet worden.
Man soll sich ja immer mit einem positiven Dreh aus dem Podcast verabschieden und nicht mit Regulierung aus Brüssel, wie es so schön heißt. Darum stelle ich Ihnen zum Abschluss mal eine Frage. Können Sie uns eine Prognose geben, was in den kommenden 3 Jahren positiv überraschen wird, wenn wir vielleicht in 3 Jahren nochmal einen Podcast aufnehmen und da wieder zurückblicken, was ist in den letzten 3 Jahren passiert, so wie jetzt, eingangs wir das gemacht haben. Was glauben Sie, überrascht positiv? Was hat keiner so richtig auf dem Zettel?
Ich glaube, dass, das erlebe ich immer mal wieder, jetzt nicht mit Ihnen, aber wenn man so generell spricht, auch mit der Presse spricht, dass man glaubt, teilweise immer noch das Denken so ein bisschen herrscht, dass während viele Eintagsfliegen, gerade die jüngeren, ja, die kennen ja nur die guten Zeiten. Ich glaube, man wird total überrascht sein. Es entsteht eine ganz neue Anleger- und Aktienkultur, die man immer sich wünschte. Und die entsteht aus vielen Sachen, die wir heute besprochen haben. Aus diesem ganzen neuen Ökosystem der neuen Online-Finanzbildung, was es vor 5, 6, 7 Jahren noch überhaupt nicht gab. An Produkten, die mich automatisch risikodiversifizieren. Weil Sie hatten es ja angesprochen, vor 20, 25 Jahren, als viele Deutsche das erste Mal den Kapitalmarkt betreten haben, dann haben die genau alle Fehler gemacht, die man macht, nämlich die sind in eine einzige Aktie, die Telekom, vielleicht in 2, Telekom und Infineon damals rein und haben dann ihr blaues Wunder erlebt. Die neuen Anleger, also bei uns den größten Anteil von ETFs haben bei uns die jungen Anleger. Also die 18- bis 25-Jährigen, die haben 75% ETFs und es sind eher die Älteren, die dann mehr in Aktien gehen. Das heißt, die machen grundsätzlich was komplett anders und ich glaube, das unterschätzt man immer noch. Wenn das jetzt noch beflügelt wird durch diese verbesserten steuerbevorzugten Anlageformen, die das BMF gerade erwägt, dann kann man hier, glaube ich, wirklich endlich mal diesen Knoten zum Platzen bringen, der da immer hieß, ach, die Deutschen, die haben doch keine Lust auf Börse. Das stimmt nicht. Hier entsteht eine ganz tolle neue Generation Aktie.
Aber jetzt muss ich schweinchenschlaumäßig doch mal reingrätschen, ganz zum Schluss noch mal, ob das jetzt wirklich mit der Anlegerkultur und vor allen Dingen der Disziplin so funktioniert, das kann man aber doch vermutlich auch erst sagen, wenn wir mal richtig 2, 3 richtig schlimme Jahre hatten, wo wir vielleicht mal 30%, 40%, 50% noch mal tauchen gehen und sich die Dinge nicht innerhalb von 4 Wochen erholen, wie das in Corona der Fall war, um mal zu schauen, wie diszipliniert ist denn das wirklich alles. Weil wenn ich so langfristig schaue, Kleinanleger, Retail-Anleger, was da so tatsächlich passiert ist, häufig haben sie ja in Krisen doch nicht so clever reagiert, wie man es eigentlich hätte machen müssen, die letzten Jahrzehnte, sondern da ist die Kultur da doch relativ schnell wieder kollabiert. Und eigentlich die Pfeile sind ja, die Charts sind ja Pfeile von links unten nach rechts oben, wenn man so die 20, 25 Jahre, das ist ja alles aufgeholt worden letztendlich. Mhm. Stimmen Sie dazu? Aber da sind Sie weiter optimistisch, dass die Leute die Disziplin haben, ja?
Die Probe aufs Exempel, die sieht man natürlich im Nachhinein erst, da gebe ich Ihnen recht. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich bin weiter optimistisch und zwar, wir haben jetzt zwar nicht einen 50%igen Verlust gehabt, aber wir haben 2022, das war schon ein doofes Jahr, da haben Aktienmärkte sind in der Spitze 20% eingebrochen, aber gerade diversifizierte Portfolien, also das klassische 60-40 Portfolio, das hat auf die Nase gekriegt, so wie es seit 90 Jahren nicht mehr auf die Nase gekriegt hat.
Gleichzeitig Zinsanstieg und
genau, weil und gerade wenn Leute sagten, ach, ich packe noch mehr in den Anleihenbereich, weil ich risikoavers bin, und dann verlieren sie auf einmal im Anleihenbereich, weil die Anleihen mussten sehr weit rausgehen, 7, 8, 9, 10 Jahre, um überhaupt noch positive Rendite zu sehen. Dass die 20% verlieren, das ist eigentlich was fast Undenkbares gewesen in den letzten 30, 40 Jahren. Und was wir da gesehen haben, folgendes, das macht mich optimistisch. Anleger mit Einmaleinzahlungen, die wären eher nervös, aber die Sparpläne werden nicht angefasst. Die werden nicht, da hat gar keine Veränderung. Die werden weitergeführt und mehr Leute gehen rein. Von daher bin ich optimistisch. Ich mache trotzdem eine Einschränkung. Mir macht gar nicht so ein Börsenabsacker so viel Bedenken, sondern eher, wenn wir eine größere und längere wirtschaftliche Rezession führen. Weil dann haben sie nämlich Folgendes, wenn es ihnen an das Einkommen geht, sie den Job verlieren und nicht sofort in den nächsten neuen Job gehen. Aber ich meine, man sieht es ja überall, Inflation, man hat sich auch mietenmäßig, muss man da mitziehen, man hat sich auch an bestimmte Lebenshaltungen gewöhnt, also was ich allein an Kaffee auf dem Weg nach Hause zur Arbeit immer ausgebe. Wenn es daran geht, dann werden sie vielleicht nicht mehr den Sparplan in gleicher Höhe oder sie müssen ans Depot anknabbern aus ganz anderen Gründen. Und bisher ist der Jobmarkt halt trotz aller Krisen und schlechten Nachrichten super stark. Und wenn das dreht, oder ich sogar eine Immobilie habe, die ich dann weiter zinsen und tilgen muss oder sogar refinanzieren muss und der Job ist nicht und das Einkommen ist mir nicht mehr in gleicher Höhe da, da habe ich viel mehr Bedenken vor.
Geht, glaube ich, aber trotzdem als optimistischer Ausstieg durch, denn ich höre ja wieder, nach Ostern geht's mit der Wirtschaft wieder nach oben. Jüngst gelesen, super.
Ich bin immer optimistisch, sonst hätten wir wahrscheinlich uns den ganze Arbeit mit dieser Firma nicht angetan.
Sehr schön, ich sag vielen Dank und ich leg mir mal einen Termin in den Kalender, in 3 Jahren sprechen wir uns nochmal.
Sehr gut, vielen Dank, Herr Kirchner.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.